herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Ihnen zu Hause einen schönen guten Abend und hallo zu Das am Mittwochabend. Wir sind wie immer live aus Norddeutschland. Hätten Sie eigentlich gedacht, dass der eiserne Vorhang eine Länge von knapp 10.000 Kilometern hat und heute durch 20 Länder führt? Entlang dieser Linie gibt es eine Art Fahrradstrecke, die viel Ost-West-Geschichte, viel von Kulturen und für unseren Gast auch viel Begegnung mit der eigenen Familiengeschichte parat hat. Als weltweit erste Frau hat sie diesen sogenannten Iron Curtain Trail bezwungen. Rebecca Maria Salentin. Herzlich willkommen auf dem roten Sofa.
Hallo, ich freue mich.
Wer passt denn eigentlich momentan auf Ihr Fahrrad auf?
Das habe ich untergestellt bei einer Freundin. Ich habe das Fahrrad gegen den Koffer mit den schicken Kleidern getauscht.
Sie sind nämlich momentan wieder unterwegs, ja. Nicht entlang des Eisernen Vorhangs, sondern das ist eine Strecke, ich sag mal so, das ist mehr sowas zum Genießen, ne?
Das ist eine Genusstour. Allerdings habe ich mir wieder ein Eurovelo ausgesucht. Der Iron Curtain Trail ist ja ein Radfernweg, der ins Netz der Eurovelos eingegliedert ist. Der existiert aber im Grunde nur als geniale Idee auf Papier. Jetzt habe ich mir einen ausgesucht, von dem ich weiß, dass der perfekt beschildert und ausgebaut ist, um mich mal zu entspannen beim Fahrradfahren.
Weil Sie nämlich bei dem Iron Curtain Trail, also entlang des Eisernen Vorhanges, das ist nicht ausgebaut mit Radwegen, das sind Feldwege oder gar keine Wege, die man da entlang fährt.
Ja, das wusste ich aber vorher nicht. Ich habe gedacht, ein europäisch zertifizierter und geförderter Radweg ist ein Radweg, also eine asphaltierte Strecke, auf der man Fahrrad fahren kann. Da wurde ich eines Besseren belehrt unterwegs.
So, und Fahrradflicken, das war auch nicht unbedingt Ihre große Leidenschaft, ne? Das muss man auch dazu sagen.
Ich konnte, als ich losgefahren bin, die Leute denken immer, ich kokettiere damit, aber es stimmt wirklich, ich hätte nicht mal gewusst, was ich mache, wenn ich einen platten Reifen habe. Meine Expertise hat beim Abschrauben der Ventilkappe aufgehört. Aber das macht nichts, man kann auch so losfahren.
Und man kann vor allen Dingen was lernen. Ja. Ne? Manchmal das Leben lernen, lernen durch Erfahrung. Das ist ja, was Sie da alles erlebt haben, ist das Gegenteil von Genuss, aber auch sehr viel für den Kopf und sehr viel fürs Herz dabei herausgekommen. Ich freue mich sehr, dass wir heute Abend uns davon erzählen können. Wenn ich vorstellen darf, Sie ist Iron Woman, weil sie den Weg des Eisernen Vorhanges bezwungen hat. Rebecca Maria Salentin. Ja, spannende Geschichten, die Sie uns heute Abend erzählen werden. Vorher gibt es mal so einen kurzen Vorgeschmack auf das, was Sie geleistet haben, von Shugar Kasilov.
Rebecca Maria Salentin hat das getan, wovon viele nur träumen. Den Alltag hinter sich lassen und einfach losziehen. 2019 wanderte sie quer durch Europa. 2022 fährt sie auf dem Fahrrad von Süd nach Nord. Fast 10.000 Kilometer dort entlang, wo einst der eiserne Vorhang Europa trennte, der Iron Curtain Trail. Viel Zeit zum Nachdenken auch über ihre eigene Geschichte. Geboren im Westen mit jüdischen und deutschen Wurzeln, zieht sie Anfang der 2000er nach Leipzig, hat dort ein Café und schreibt Romane. Ihre große Radtour erlebt sie auch als Reise zu sich selbst. Schriftstellerin und Iron Woman Rebecca Maria Salentin.
Ja, spannend. Einfach mal so aufs Fahrrad. Sagen Sie, für uns, die wir diesen Weg natürlich gar nicht kannten wahrscheinlich, was ist das für ein Trail? Was ist das für ein Weg? Der Weg des Eisernen Vorhangs.
Genau, das ist der Eurovelo 13 oder Iron Curtain Trail. Und ich kannte den übrigens auch nicht. Mhm. Und der verläuft immer entlang der ehemaligen Demarkationslinie des Eisernen Vorhangs. Vom Schwarzen Meer bis zur Barentssee. Knappe 10.000 Kilometer durch 20 Länder. Und ich habe den zufällig entdeckt und habe gedacht, das mache ich, das fahre ich. Ich habe dafür weder trainiert, noch hatte ich Ahnung von Fahrrädern. Aber ich hatte einfach wahnsinnig Lust, mir diesen Radweg anzuschauen.
Warum wollten Sie unbedingt los? Also das ist ja, weißt du, einmal den Weg haben Sie gefunden, aber die Motivation, irgendwas zu machen, rauszukommen, aus Leipzig in dem Fall, da steckt ja was dahinter.
Ich bin vorher gewandert, ich habe eine Fernwanderung gemacht. Ich bin 2700 Kilometer weit zu Fuß gegangen und ich konnte Wandern nicht leiden und nach dieser Erfahrung noch weniger. Und dann habe ich gedacht, mir macht das Draußensein Spaß, mir macht das Reisen nah an der Natur, nah am Mensch Spaß, aber nochmal wandern wollte ich nicht. Und dann habe ich gedacht, ich muss das Fortbewegungsmittel wechseln Und dann dachte ich mir, Fahrradfahren ist eine gute Idee, das mache ich mal.
Ja, Fahrradfahren kann ja eigentlich im Grunde jeder, ja, sagt man sich so. Ne? Und dann setze ich mich mal auf den Drahtesel und los geht's. Was ist das für ein Fahrrad? Hat das spezielle Ausrüstung? Also ich meine, da haben Sie eine gewisse Vorbereitung auch gehabt.
Nee, ich habe mich gar nicht vorbereitet. Ich habe ein stinknormales Trekkingrad, wo man 4 Taschen dran packen kann. Hinten
also Achtung, Rucksack mal ganz drauf. Kurz erwähnt. Kein E-Bike.
Kein E-Bike.
Nichts mit Unterstützung. Ne?
Das wäre auch nicht möglich gewesen, denn an diesem Weg gibt es überhaupt nicht genug Stellen, wo man den Akku hätte aufladen können. Also ein ganz stinknormales Fahrrad, null Training, null Vorbereitung, null Ahnung vom Fahrradfahren, einfach losgefahren.
Wir können noch mal die Karte zeigen. Ich weiß nicht, ob wir das inzwischen schon gemacht haben. Einfach nur mal, um so einen Überblick zu haben. Das war auch Ihre erste Strecke. Sie sind in Bratislava losgegangen bis zum Schwarzen Meer. Sie haben es jetzt ein bisschen anders aufgeteilt. Und dann sind Sie bis nach Bratislava mit dem Bus gefahren und von da aus wieder mit dem Fahrrad hoch bis zur Barentssee, also ganz weit oben. Das ist ja wirklich, das vergisst man immer, wie weit das hochgegangen ist, mhm, und auch heute noch geht. Das sind ja unglaubliche Strecken. Lassen Sie uns über den ersten Teil sprechen. Bratislava bis zum Schwarzen Meer. So der erste Tag, das würde mich mal interessieren.
Also wenn man diese ganze Strecke fahren will, dann hat man ein Problem, wenn man die am Stück fahren will, und das ist der arktische Winter. Also oben im hohen Norden ist es einfach wahnsinnig kalt, es liegt Schnee. Das wollte ich umgehen, also habe ich gesagt, ich fahre von Süd nach Nord. Das war 2022 wegen Corona-Beschränkungen nicht möglich, deswegen habe ich die Tour gesplittet und habe in Bratislava angefangen. Ich bin dem Winter nicht entkommen. Ich hatte am ersten Tag Eis, Schnee und Hagel und musste mich da ganz schön durchbeißen.
Und im späteren Verlauf werden wir auch noch drüber sprechen, Sie hatten natürlich auch einen Krieg. Also Russland, Ukraine, Sie haben ja auch Teile von Russland gequert, gekreuzt, haben da auch Menschen kennengelernt, werden wir gleich noch sprechen. Aber jetzt gucken wir jetzt erstmal ein paar Bilder und vielleicht erzählen Sie mal ein paar Geschichten dazu. Bratislava Richtung Schwarzes Meer, was Ihnen da so alles passiert ist. Erzählen Sie mal, so ging es ja im Endeffekt los. Ne?
Also, ja, also man sieht sofort, das ist das Tolle an diesem Weg, der orientiert sich ja am Verlauf des ehemaligen Eisernen Vorhangs und man fährt immer an dieser Grenze lang. Man kreuzt sie teilweise mehrmals täglich und die zieht sich wie eine Narbe quer durch Europa. Also ich war sehr erschüttert, wie viel Leerstand, Verfall und Armut es da gibt. Dann ist es so, dass dieser Pfad eben gar nicht wirklich besteht. Ja? Man hat das gerade schon gesehen, oft sind das so Kraxelpfade oder Sandwege, da muss man sich ganz schön durchkämpfen und das schwere Rad auch teilweise übers Balkangebirge tragen. Und man fährt an der EU-Außengrenze lang. Man erlebt dann eben auch, dass die alte Mauer und die alten Zäune des Eisernen Vorhangs nicht mehr da sind, aber dass es schon wieder neue Bollwerke der Abschottung gibt. Und das hat mich persönlich sehr mitgenommen, zu sehen, dass das Sterben an dieser Grenze bis heute kein Ende genommen hat.
Wir haben gesehen, Sie hatten auch Packtaschen dabei. Was hatten Sie alles für unterwegs mit?
Eine Tasche mit Kocher und Werkzeug, eine mit Sachen, die man schnell braucht, wie Regenjacke, Handschuhe, eine Tasche mit Klamotten, eine mit Proviant und hinten im Packsack das Zelt, Schlafsack, Isomatte. Ich zelte nämlich wild unterwegs.
Sie zelten wild? Mhm. Hat man da auch gelegentlich mal ein wenig Respekt vor dem, was einen so an Dunkelheit und Geräuschen umgibt des Nächtens?
Also ich persönlich würde mich eher als sehr ängstliche und übervorsichtige Person bezeichnen. Das heißt, ja, ich habe Angst vor den Geräuschen, die es nachts so gibt. Ich habe das jetzt aber schon so oft gemacht, dass ich einfach gelernt habe, mit meiner Angst zu zelten. Also die geht nicht unbedingt weg, aber ich weiß, die ist da, wie so ein kleiner, netter Freund. Und am nächsten Morgen versteht man gar nicht mehr, wovor man sich so gefürchtet hat.
Das heißt also ein bisschen so die Kontrolle über die Angst kopfmäßig zu haben. Das ist schon eine mentale man muss sich da mental drauf einlassen. Auf so eine Reise.
Man muss die Angst einfach umarmen. Ich glaube, je mehr man versucht, sie loszuwerden, desto größer wird sie. Und wenn man sie einfach als eine nette Begleitperson sieht, die einem ja auch vor Gefahren warnen kann, dann ist es eigentlich ganz nett, die dabei zu haben.
Sie beschreiben das ganze Thema hervorragend und sehr anschaulich, sehr lustig, kann ich an dieser Stelle sagen, in Ihrem Buch Iron Woman. Also man erlebt das richtig mit. Und bei einer Sache musste ich auch sehr schmunzeln. Hunde in Rumänien, freilaufende Hunde in Rumänien. Da hat man ja schon auch ein bisschen Schiss erstmal vor.
Ja, ich habe grundsätzlich Angst vor Hunden, sehr viel Angst. Und dann ist es so, dass im kompletten Balkangebiet gibt es riesengroße Hütehunde. Die heißen nicht umsonst Bärentöter. Und wenn so ein Hund ankommt und auf einen zuspringt, ich habe dann wirklich gedacht, okay, dein letztes Stündlein hat geschlagen. Und meistens hat er noch so ein ganzes Rudel kleinere Hunde dabei. Für mich war das am Anfang die Hölle. Das war Spießrutenlaufen. Die rennen einem, fetzen einem hinterher, die bellen. Man spürt den förmlich im Nacken und die beißen auch zu. Ja, der eine hat sich in meiner Packtasche verbissen und da ein Loch rein gefetzt. Aber ich hatte ganz viel Glück im Unglück. Ich habe nämlich serbischen Radler getroffen, der mir verraten hat, was man tun muss, um mit diesen Hunden klarzukommen. Ich habe nämlich alles falsch gemacht. Ich habe immer versucht, ganz schnell wegzufahren. Und das weckt den Jagdtrieb erst recht. Man muss genau das Gegenteil machen. Man muss bremsen, anhalten, absteigen. Und dann ist für die Hunde Game Over. Und das funktioniert wirklich.
So, das können wir uns gleich mal mitnehmen. Also, wo immer ein Hund ist, erstmal ruhig bleiben und nicht abhauen. Das ist die erste Devise. Bratislava, Schwarzes Meer, dann mit dem Bus wieder bis nach Bratislava und von Bratislava aus dann auch durch Deutschland Richtung Kaliningrad, die russische Exklave, direkt an Polen, zwischen Polen und Litauen. Vielleicht können wir da auch die Bilder auch mal zeigen, wieder eine ganz andere Landschaft auch.
Ja, das war sowieso total spannend zu beobachten, wie sich innerhalb von Europa die Natur und die Architektur ändert. Ja, ich war eigentlich ja nie so wirklich weit weg von zu Hause und trotzdem habe ich gemerkt, wie vielfältig Europa ist und wie unterschiedlich alles sein kann. Genau. Und nach der polnischen Passage kam dann die erste russische Passage. Eigentlich war klar, dass ich das nicht machen kann, weil kurz bevor ich gestartet bin, Russland die Ukraine überfallen hat. Und ich habe dann klammheimlich entschieden, ich mach's doch. Ich habe mich über die Reisewarnung des Auswärtigen Amts hinweggesetzt und bin dann doch mit meinem Fahrrad auch die russischen Passagen geradelt, weil ich wusste, dass der eiserne Vorhang jetzt durch diesen Krieg so aktuell war, plötzlich wie seit seinem Fall eigentlich nicht mehr. Also es gab, die Grenzen waren dicht, Warenlieferungen wurden gestoppt, es wurden keine Visa mehr ausgegeben. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, ich bin jetzt eine der wenigen Menschen, die diese Grenze gerade abfährt und die Chance hat zu schauen, wie es denn vor Ort ist. Und deswegen bin ich dieses Risiko eingegangen. Ja.
Diese Begegnung mit Russland, auch mit den Russen, möchte ich mich gleich nochmal mit Ihnen drüber unterhalten. Aber bevor Sie in Russland angekommen sind, also Polen, dann Kaliningrad, war ja auch Deutschland.
Ja, das kennen alle. Das nennt sich das grüne Band, die ehemalige deutsch-deutsche Grenze. Ja.
Aber was haben Sie da gemerkt, auch noch an Unterschieden? Wenn man also direkt auf der Linie entlang fährt, merkt man da links, rechts noch Unterschiede oder ist das wieder vereint?
Ich würde sagen, es gibt beides. Also man merkt Vereinigung und man merkt Unterschiede. Man fährt oft direkt auf dem ehemaligen Grenzweg. Das heißt, man fährt Kolonnenweg. Das ist furchtbar, das kann man überhaupt nicht fahren.
Da, wo früher Trabi-Fahrzeuge, Schäferhunde gelaufen sind.
Ja, das ist halt so ein Lochbeton. Man kann darauf nicht fahren. In der Mitte ist meistens ein kniehoher Grasstreifen. Links und rechts Warnschilder, dass immer noch Minen da liegen. Also das war eine ganz schöne Tortur auch da. Und auch da war es erschreckend, wie wenig erschlossene Infrastruktur es gibt. Also diese Grenze zieht sich wirklich, dieses Niemandsland des ehemaligen Grenzstreifens. Man kann es heute betreten, man kann die geschleiften Dörfer sehen. Aber es ist immer noch, ich habe es immer wie eine Narbe empfunden, die sich quer durch Europa und auch quer durch Deutschland schlägt.
Das Fahrrad strömt auch eine gewisse Faszination aus. Tatsächlich hat das Fahrrad auch sehr, sehr viel verändert. Ohne Motor, ein Motor nicht nur des Fortschritts. Das historisch mit Christiane Henningsen.
Sie sind etwas Besonderes, haben ein Gespür für Trends, sind begeisterungsfähig. Harro Feddersen und Gertrude Rodder, große Fahrradpioniere aus Norddeutschland. Und doch beginnt ihre Geschichte in Indonesien. 1815 bricht dort ein Vulkan aus. Auf der ganzen Welt kommt es zu Missernten und Hungersnöten. In ihrer Verzweiflung schlachten die Menschen Pferde, das wichtigste Verkehrsmittel der Zeit. Ein Ersatz muss her und Freiherr Karl von Dreis aus Baden erfindet das Fahrrad. Die Draisine, eher ein Laufrad. Erst in den 1860er Jahren erhalten die ersten Fahrräder oder auch Velozipede eine Tretkurbel am Vorderrad.
Bald tauchen die ersten Fahrräder in Norddeutschland auf, etwa in Hamburg. Die Menschen rund um den Hafen sind zwar Fremdes und Unbekanntes gewohnt, aber gleichwohl ist es immer eine kleine Sensation, wenn hier ein wagemutiger Mensch auf einem dieser Velozipeden daherkommt. Wuchtige Gefährte, 40 bis 50 Kilogramm schwer, alles andere als komfortabel. Boneshaker, Knochenschüttler werden sie deshalb genannt. Aber sie sind modern und sie sprechen vor allem die technikbegeisterten Männer des Bürgertums an. Einer von ihnen ist Harro Feddersen, der hier an der Hamburger Palmaille sein Geschäft hat.
Die Palmaille ist damals die Einkaufs- und Flaniermeile in Altona. Ein perfekter Ort für einen Mann mit Geschäftssinn. Als einer der ersten erkennt Feddersen das Potenzial des Rads und gründet mit Mitstreitern einen der ersten Fahrradclubs der Welt. Und in seinem Eisenwarengeschäft verkauft er bald natürlich auch Fahrräder. Er habe die erste und älteste Fahrradhandlung Deutschlands, so der Pionier. Ab 1869 erleichtert das Hochrad das Fahren, macht es aber auch gefährlicher. Dann 1885, das moderne Fahrrad. Kurz darauf, Luftreifen werden entwickelt, besser gefedert und 30% schneller. Jetzt erlebt Deutschland einen Fahrradboom.
400.000 Fahrräder werden im Jahr 1898 hierzulande hergestellt. Das ist ein neuer Rekord. Das Fahrrad wird zu einem regelrechten Must-Have. Preiswert, schnell und modisch. Und immer mehr Frauen greifen zum Rad. Denn Radfahren ist ein Akt der Befreiung. Die Frauen fliehen aus der Enge der Stadt und können sich körperlich betätigen. Das Fahrrad wird damit zum Symbol für die neue Frau, die unabhängig und fortschrittlich ist, die sich gegen die herrschenden Verhältnisse auflehnt und die politische Teilhabe einfordert.
Eine dieser Frauen ist Gertrude Rodder, eine junge Engländerin. Mit Anfang 20 packt sie in Hamburg die Leidenschaft für den neuen Radsport. Und Rodder wird bekannt. Oft ist sie auf Rennen die einzige Frau. 1900 kommt sie auf einem 250 Kilometer langen Radrennen als Dritte ins Ziel. Eine großartige, für eine Dame wohl einzig dastehende Leistung vollbrachte Miss Rodder. Am Ziel wurde sie ohnmächtig und musste vom Rad gehoben werden. In der damaligen Männerdomäne des Radsports setzt Gertrude Rodder mit ihrer sportlichen Leistung ein Ausrufezeichen. Zeigt, dass Frauen vorne mitfahren können.
War es anfangs das luxuriöse Sportgerät des Bürgertums, wird es nun zum Verkehrsmittel des Volkes. Dienstmädchen, Schustergeselle, Fabrikarbeiter, sie alle steigen aufs Rad. Aber die Straßen unserer Städte haben sie letztlich nie erobert. Denn da gibt es ja immer noch die Autos. Aber das ist wieder eine ganz andere Geschichte.
Jede neue Erfindung braucht Menschen, die sie ausprobieren und zeigen, was möglich ist. Für das Fahrrad sind das die Pioniere Harro Feddersen und Gertrude Rodder, frühe Fahrradinfluencer.
Ja, was für ein großartiges Vehikel, dieses Fahrrad. Ich habe mir, seit der Kindheit ist das, ich weiß nicht, damit konnte man los. Damit war man irgendwie unabhängig. Was ist das Fahrrad für Sie geworden?
Tatsächlich konnte ich ganz lange nicht Fahrrad fahren. Ich habe das ganz spät erst gelernt. Ich habe es mir selber beigebracht. Da war ich schon in der Schule. Und ich war immer eine sehr ängstliche und unsichere Fahrradfahrerin. Aber ich habe auch schon früh als Kind gemerkt, dass einem das Freiheit gibt. Also das ist wirklich so ein Mittel, mit dem man seinen Wirkungskreis erweitern kann. Und ich finde, deswegen fahre ich so gerne Fahrrad. Ich fühle mich dann wirklich frei.
Also man macht ja so, man macht auch ein bisschen Sport, man kommt voran, man braucht keinen zusätzlichen Motor. Man ist tatsächlich völlig autark und kann große Strecken auch hinterlegen.
Ne? Und man ist trotzdem total nah an der Natur. Also man hat also dieses schöne Erlebnis, dass der Wind einem so durchs Gesicht streicht und dass man alles trotzdem, man sieht jede Blume am Wegesrand und ich liebe das einfach als Fortbewegungsmittel, ja.
Wobei der Wind natürlich dann auch ein bisschen kälter geworden ist, je weiter nach Norden Sie gekommen sind auf Ihrer Tour entlang des Eisernen Vorhangs. Letzte Etappe zeigen wir auch mal entsprechend wirklich eindrucksvolle Bilder, wie ich finde. Und zwar von Kaliningrad hoch bis zur Barentssee. Guck mal, da ist der Wind, das ist an der Ostsee, Kurische Nehrung, ne? Müsste das schon fast gewesen sein.
Und da konnte man dann schön direkt am Strand zelten und dann wurde es kalt, sehr kalt. Also ich war Anfang September oben und ich habe sehr gefroren, mir deswegen jeden Abend Lagerfeuer gemacht, weil es kaum auszuhalten war. Sieht zwar noch sonnig aus, aber es war sehr, sehr kalt zum Schluss.
Die Kälte kriegt natürlich besonders nachts, kriegt die Kälte ja richtig rein. Ne? Mhm. Diese Begegnung mit, hier, das ist das letzte Stück, das ist im Grunde das Ziel, Barentssee angekommen. Diese Begegnung mit den Russen und mit Russland zu Zeiten des Krieges, was für Menschen haben Sie kennengelernt?
Ich habe das Glück gehabt, dass mir vorher Freunde Privatkontakte vermittelt haben. Ich bin nach Russland reingefahren mit meinem Fahrrad. Ich habe auch da gezeltet. Aber in den Großstädten Kaliningrad-Stadt und St. Petersburg kann man natürlich nicht zelten. Man konnte damals aber auch keine Hotelzimmer mieten. Ich konnte keine Devisen einführen. Internet ging nicht. Also ich hatte sehr viele Hürden. Und zum Glück gab es Leute, die mich privat bei sich aufgenommen haben. Und das waren per Zufall in beiden Städten queere Menschen. Das heißt, ich war auch ganz nah dran, wie das ist, wenn man im eigenen Land verfolgt ist und quasi illegal lebt. Und ich war bei Menschen, die sich offen gegen diesen Krieg positioniert haben. In Kaliningrad konnten die relativ frei sprechen, also nicht auf der Straße, aber so im Privaten schon, sagen, uns gefällt das nicht, wir wollen das nicht. In St. Petersburg war die Stimmung anders, da war es sehr angespannt, da haben die Leute nicht mal in ihren eigenen vier Wänden freigesprochen. So groß war die Angst, dass jemand lauscht und denunziert. Und das war für mich erschütternd, das so mitzubekommen, weil ich das natürlich vorher nicht kannte. Mir haben aber auch wildfremde Leute ihre Türen geöffnet und gesagt, hier, schlaf bei uns, hier ist das Kinderzimmer, wir räumen es für dich frei, hier ist was zu essen. Also mir ist sehr viel Gastfreundschaft begegnet. Ich kann aber schon sagen, dass ich froh bin, dass ich das Kapitel Russland unbeschadet überstanden habe, weil das war schon gefährlich, was
das
ich da gemacht habe.
Das sind auch offizielle Stellen, das darf man ja auch nicht vergessen. Also mit denen kommen Sie ja dann irgendwie auch in Kontakt. Sie werden vielleicht auffällig beobachtet denn auch.
Ja, also ich habe einfach sehr, sehr viel Glück gehabt. Und im Nachhinein würde ich sagen, das war das Gefährlichste an der ganzen Radtour. Weil wenn das einmal schief geht, dann kann einem keiner mehr helfen. In meinem Fall ist es gut gegangen. Und ich bin mit den Menschen, die ich da getroffen habe, bis heute in Verbindung und in Freundschaft.
So, Kaliningrad, Litauen, dazwischen, auf der Ostsee gibt es die kurische Nährung. Warum war das für Sie, also ist es vielleicht, es ist einfach eine wunderschöne Landschaft, aber warum war das für Sie nochmal was ganz Besonderes?
Ich wollte die Tour eigentlich schon 2020 machen, das ging nicht wegen Covid, weil man ständig Ländergrenzen...
Wir müssen mal zeigen, hier das Bild, ist das nicht schön?
Ja, man überschreitet ständig Ländergrenzen, deswegen war die Tour 2020 nicht möglich. Und ich habe mich dann so viele Jahre darauf gefreut, wenn ich das endlich mache, dann werde ich über die kurische Nährung von Kaliningrad nach Litauen radeln. Das habe ich mir irgendwie ganz toll vorgestellt, als Highlight der Tour. Das ging jetzt aber nicht, weil die Grenze dazwischen dicht war. Also das konnte ich leider nicht machen. Ich war aber auf beiden Seiten der Nährung und ich muss auch sagen, es war landschaftlich eine der schönsten Gegenden, die ich je gesehen habe.
Da ist die Ostsee mit einem Sand auch am Strand. Der ist so fein, das kann man fast gar nicht begreifen. Das quietscht richtig, wenn man da drüber geht mit Nackenfüßen.
Das Wasser ist türkis, dann gibt es so bunte angemalte Häuschen. Es ist einfach wirklich traumhaft schön dort, ja.
Und dann am Ende Barentssee. Ja, Erleichterung oder denn auch irgendwie das Gefühl, es ist irgendwie auch schade, dass es jetzt vorbei ist.
Ja, das ist ganz komisch, wenn man dann am Ziel ankommt und denkt, ach und jetzt hast du das wirklich geschafft, jetzt soll das wirklich vorbei sein, jetzt bist du wirklich 10.000 Kilometer durch 20 Länder geradelt, aber eigentlich wolltest du noch mehr in der Ostsee baden, du wolltest noch mehr Pfifferlinge essen oder noch mehr Ayran trinken im Balkan. Also das ist ganz komisch, aber ich will jetzt auch nicht unehrlich sein, ich war auch ein bisschen froh, dass es dann vorbei war, weil ich habe zum Schluss wirklich bitterlich gefroren und ich hatte dann auch keine Lust mehr, jeden Tag im Zelt zu schlafen und nur einen Topf zum Kochen zu haben. Ich habe mich dann schon sehr auf meine Wohnung wieder gefreut.
Was haben Sie auch gelernt? Wir haben schon über Ihre Ängste gesprochen, zum Beispiel vor Dunkelheit oder Geräuschen, die man nachts hören kann. Was haben Sie auch über Ihre Ängste gelernt, was dahinter eigentlich steckt? Man hat ja auch viel Zeit zum Nachdenken, während man Fahrrad fährt.
Ich habe mich tatsächlich sehr bewusst mit dem Thema transgenerationale Traumata auseinandergesetzt auf dieser Radtour. Ich habe die Radtour nicht nur genutzt, um Fahrrad zu fahren, sondern ich habe die Radtour auch genutzt, um über meine Familienhistorie zu recherchieren. Ich habe mich also unterwegs mit Historikern getroffen, ich habe Archive angeschrieben und da habe ich gemerkt, dass viele Ängste, die ich habe oder Dinge, die in meinem Leben passieren, nicht unbedingt direkt was mit mir zu tun haben, sondern mit der Vergangenheit meiner Vorfahren.
Das hört man ganz oft, dass diese Ängste weitergetragen werden.
Ja, das ist auch so.
Unterbewusst.
Und ich habe mich damit eben wirklich ganz bewusst auseinandergesetzt. Und deswegen kann ich immer für mich sagen, dass die Reise auf dieser Narbe, die durch Europa geschlagen ist, persönlich sehr heilsam war. Und ich habe am Ende der Reise einen ganz großen inneren Frieden verspürt, weil ich nicht auf alle Fragen Antworten gefunden habe, aber weil ich gemerkt habe, du hast jetzt genug Antworten gefunden, um mit all diesen Dingen deinen inneren Frieden zu schließen. Und das war ein ganz tolles Gefühl.
Diese Familiengeschichte werden Sie uns gleich noch mal erzählen. Da ist viel an Tragik, viel an Dramatik, auch die dahinter steckt. Vorher schauen wir uns noch mal über den Eisernen Vorhang etwas an. Das ist ja viele Jahre lang Teil deutsch-deutscher Geschichte gewesen. Sarah Markus und die dramatische Flucht eines Zeitzeugen.
Für Hans-Christian Hermsdorf ist es kein normaler Besuch am Strand von Boltenhagen. Er ist gedanklich auf dem Weg zurück Richtung Vergangenheit. Wo heute das Seehotel steht, hat er vor 54 Jahren im damaligen FDGB-Ferienheim eine Mahlzeit eingenommen, die seine letzte hätte sein können.
Es weckt mir Erinnerungen, Emotionen, Ich bin ruhig, aber ich finde es für mich wieder spannend, weil ich habe nichts vergessen.
Hans-Christian Hermsdorf wächst in der DDR auf, merkt früh, dass er nicht in Unfreiheit leben will. Er beschließt zu fliehen. Ein erster Versuch misslingt. Gefängnis in Bulgarien und anschließende Stasi-Haft machen seinen Wunsch nach Freiheit nur noch stärker.
Diese Haftzeit in Cottbus, da wo ich war, hat nicht das erreicht, was die eigentlich wollten. Das hat mich härter gemacht. Da habe ich mir den Plan gemacht, da ich die Ostsee immer schon lebte. Geografie ist mein Hobby. Ich kannte die Küstenlinie, ich wusste, wo, wie das war. Und habe ich gedacht, da kommst du rüber, du schwimmst, nimmst eine Luftmatratze mit.
Ein gewagter Plan, denn die Ostseestrände sind gut bewacht. Am 13. August 1970 stimmt das Wetter. Wind Südost. Doch in dieser Nacht bekommt Hans-Christian Hermsdorf kalte Füße. Er bricht ab, will die Nacht bei Freunden unterkommen. Daran erinnert sich auch Dieter Rübke, damals 12 Jahre alt. Er öffnet Hans-Christian Hermsdorf die Tür. Was für ein Risiko das war, wusste er nicht. Sein Vater aber schon. Der setzt den unerwarteten Gast vor die Tür.
Na ja, da war der Teufel los, ne? Dass der Christian da war. Er wusste wohl ganz genau, weshalb Christian da war. Eine Straße weiter wohnte damals der Chef von der Staatssicherheit von Bad Doberan. Nachdem alles, was ich heute weiß, ist es für mich nachvollziehbar, warum mein Vater so vorsichtig war. Ne?
Diesem System will Hans-Christian Hermsdorf entfliehen und schleicht sich genau hier am 14. August 1970 nach Sonnenuntergang an den Strand.
Ich wusste, jetzt kommt es darauf an, schnell zu sein, Geschwindigkeit. Die Wahrscheinlichkeit, hier einer Küstenpatrouille, die hier mit Kalaschnikow patrouilliert, in die Arme zu laufen, war ja nicht gering.
Er fängt an zu schwimmen, taucht ab, bevor die Scheinwerfer ihn entdecken, kämpft sich durch die Wellen, bläst irgendwann die Luftmatratze auf, dann fällt sein Kompass aus.
Es war keine Vollmondnacht, aber dreiviertel Mond. Da habe ich den Mond als Navigator genommen.
7,5 Stunden paddelt und schwimmt er im offenen Meer, schluckt zu viel Salzwasser. Da erscheint am Horizont ein Boot.
Und es nahm Kurs auf mich, hat gewendet, dass es kein Küstenwachboot war, sah ich. Hat mir eine Stange runter, eine Stange runtergegeben. Und sein erster Satz war Frage, hallo Seemann, bist du abgetrieben? Weil die Gegenfrage war, wo kommt ihr her? Und da hat er gesagt, aus Travemünde. Das war ein solches Gefühl, jetzt bist du raus. Du hast es geschafft. Du musst nicht noch mal ins Gefängnis. Und das war die Wiedergeburt. Und da begann mein zweites Leben.
Sein zweites Leben hat der Wahlösterreicher bis heute jeden Tag bewusst gelebt.
Muss ich aber sagen, immer wieder bewundernswert, dieser Mut, diese Courage, diese Flucht anzutreten. Toll, ganz, ganz toll. Rebecca, Ihr Weg mit dem Rad entlang der Route des Eisernen Vorhanges hat auch etwas mit Ihrer Familiengeschichte zu tun, weil zum Beispiel Ihre Eltern, Ihre Großeltern väterlicherseits die entgegengesetzte Richtung sozusagen geflohen sind, nämlich von Polen Richtung Italien. Aber lassen Sie uns mal ganz von vorne anfangen. Geboren sind Sie in der Eifel. Wie haben Sie dieses Aufwachsen in der Eifel auf einem Bauernhof mit eigenem Gemüseanbau? Die Mama ist Hebamme, Sie haben alleinerziehende Hebamme, Sie haben drei jüngere Geschwister. Wie haben Sie das in Erinnerung?
Also ich würde sagen, unser Leben war sehr unkonventionell dafür, dass wir in einem kleinen Dorf gewohnt haben. Und wir hatten aber dafür sehr viele Freiheiten. Das war was aufgefallen ist, aber davon profitiere ich auch bis heute, würde ich sagen, weil ich kann überall mit jedem Mensch sofort in Kontakt kommen. Also ich bin in einer Großfamilie aufgewachsen und das hilft mir heute immer ganz schnell Gesellschaft zu finden und Kontakte zu knüpfen.
Und wie sehr haben Sie aber trotzdem auch das Konventionelle vermisst?
Ich habe es ein bisschen vermisst. Als Kind möchte man natürlich dazugehören. Man möchte so sein wie alle anderen. Also ich weiß vieles heute erst zu schätzen, mit etwas Abstand. Und ich vermute, Sie spielen darauf an, dass ich meinen Vater nicht kannte. Ich habe den erst mit...
Ich spiele auch darauf an, dass Sie Dinge wie einen Schlafanzug aus Polyester, wie Sie es beschreiben, nicht kannten. Sie kannten gar nicht das so mit Fernsehgucken und all diese ganzen Geschichten.
Also ich kannte das schon von den anderen Kindern. Und ja, ich hätte das auch gern gehabt. Ich hätte wirklich wahnsinnig gern einen Seidenblouson-Jogginganzug gehabt. Davon habe ich geträumt als Kind. Das fand ich toll.
Ihre Mutter als Hebamme, die war ja dann auch ständig im Einsatz. Ich habe mich das gefragt, als ich da in Teilen das Buch gelesen habe. Das muss ja, die hat alles für ihre Kinder getan.
Ja, von meiner Mutter muss man den Hut ziehen. Die hat alleine mit selbstständiger Arbeit 4 Kinder großgezogen und einen alten Fachwerkbauernhof in ein denkmalgeschütztes Schmuckstück verwandelt.
Die hat ihr ganzes Leben für ihre Kinder gegeben.
Mhm. Ja, das kann man so sagen.
Und Ihr Vater, Sie haben es eben schon angedeutet, der war nicht da. Was wussten Sie von Ihrem Vater?
Ich wusste eigentlich nur 4 Dinge über meinen Vater, nämlich wie er heißt, welchen Beruf er hat, aus welchem Land er kommt und welche Religion er hat. Mehr wusste ich nicht. Und das gab viel Gerede bei uns im Dorf. Immer diese Frage, was, du weißt nicht mehr über deinen Vater? Und das hat dazu geführt, dass ich immer gesagt habe, sobald ich mein Abitur in der Tasche habe, gehe ich los und suche den. Ich wollte mehr Antworten haben.
Und was war denn das, was Sie wussten von Ihrem Vater?
Ich wusste eben seinen Namen, dass er Arzt ist, Israeli und jüdisch. Das waren die Dinge, die ich wusste. Mehr wusste ich nicht. Ich hatte nicht mal ein Foto.
Warum hat er die Familie verlassen?
Er wollte einfach kein Kind haben. Also das hat ihn gestört, dass er jetzt Vater wurde. Das wollte er nicht. Und dann ist er hat damals in Deutschland gearbeitet, ist dann zurück nach Israel gegangen. Mhm. Und ich habe ihn dann gesucht und auch gefunden. Und dann hat er mich eigentlich sehr herzlich eingeladen zu sich.
Sie haben aber vorher noch ein Foto von ihm gesehen.
Als ich 13 war, habe ich zum ersten Mal ein Foto von ihm gesehen. Das fand ich nicht so schön. Aber ich meine, klar, das ist ein fremder Mann, ne? Als wir uns dann begegnet sind, da war er auch schon Opa, also ich war schon Mutter. Ich bin sehr früh Mama geworden.
Und bei dieser ersten Begegnung, Sie erzählen das gerade so schön, aber ich überlege mir gerade, was geht denn einem jungen Menschen vor, wenn er zum ersten Mal seinen Vater sieht? Sie sehen Ihren Vater zum ersten Mal, beziehungsweise Sie sehen eine Menge von Menschen und darunter auch Ihr Vater. Und Sie denken sich, bitte lass es den nicht sein.
Ja, das habe ich tatsächlich gedacht. Ich habe sofort gemerkt, okay, irgendwie... Es wird schwierig. Also die Gefühle, die man hat, wenn man zum allerersten Mal dem Mensch gegenübersteht, der der eigene Vater ist, das kann man nicht in Worte fassen. Also selbst ich als Schriftstellerin kann das ganz schwer in Worte fassen. Das ist wie eine Welle, die einen überrollt. Wir sind uns begegnet. Es war keine schöne Begegnung. Wir haben es nicht geschafft, der Fremdheit eine Beziehung abzuringen. Dafür waren wir uns zu fremd. Dafür standen zu viele Sachen zwischen uns.
Hat er Vorwürfe gemacht?
Er hat mir Vorwürfe gemacht. Ich muss trotzdem sagen, ich bin froh, dass ich ihn gesucht und gefunden habe, weil es macht so einen großen Unterschied, ob man eben nicht weiß, wer die Person ist, oder ob man wenigstens sagen kann, der wohnt da und da, die Wohnung sieht so und so aus, der isst gerne das, der macht gerne das. Das macht ja was mit einem, auch zu gucken, wo sehe ich dem denn eigentlich ähnlich oder wo sehen meine Kinder ihm auch ähnlich. Und ich finde das total gut, diese Fragen jetzt beantworten zu können. Ich habe aber für mich irgendwann entschieden, dass ich den Kontakt von meiner Seite auch nicht mehr möchte.
Ganz anders lief das Verhältnis mit seinen Eltern, also mit ihren Großeltern väterlicherseits. Was haben Sie da von dem Großvater alles erfahren?
Genau, meine Oma habe ich leider nicht mehr kennengelernt, die lebte schon nicht mehr, aber ich habe meinen Opa kennengelernt. Und mit dem hatte ich sofort ein ganz herzliches Verhältnis, also wir haben uns sehr gut verstanden. Wir hatten keine gemeinsame Sprache, er hat mit mir Jiddisch gesprochen. Wenn man Deutsch spricht, kann man das einigermaßen gut verstehen. Und der hat mir auch vieles erzählt über die Vergangenheit. Ich habe viel gefragt. Aber irgendwann habe ich festgestellt, dass seine Geschichten nicht so ganz stimmen. Er hat immer gesagt, dass er nie in einem Konzentrationslager gewesen ist. Und ich habe irgendwann angefangen, selber zu recherchieren. Und da habe ich herausgefunden, das stimmt so nicht ganz. Also es hieß immer, dass er und meine Oma unabhängig voneinander in den Wäldern überlebt haben, versteckt. Und auch mit dieser Frage bin ich auf die Radtour gegangen. Wie soll denn das eigentlich gehen? Wie soll man denn in der Wildnis überleben ohne Hightech-Ausrüstung? Wie schläft man? Wie bleibt man trocken? Wie bleibt man warm? Weil ich habe ja schon gemerkt, wie schwierig das ist, wenn man Hightech-Ausrüstung hat. Und ich habe mich dann dieser Radtour tatsächlich mit diesen Fragen genähert und habe dazu recherchiert, was denn da eigentlich wirklich vorgefallen sein kann. Meine Großeltern sind 1946, nachdem sie den Holocaust überlebt haben, von Polen zu Fuß nach Italien gegangen. Und zwar relativ genau auf dieser Linie, die dann später der Eiserne Vorhang war. Und auch das hat mich fasziniert, dass ich dort Fahrrad fahren kann, wo die so viele Jahrzehnte zuvor zu Fuß, nur mit dem, was sie am Leib hatten, auf der Suche nach einer neuen Heimat unterwegs waren. Und es hat mich sehr erschüttert, auch wieder Menschen zu treffen an dieser Linie, die auch nur das haben, was sie am Leib tragen und auch auf der Suche nach einer neuen Heimat sind. Und eigentlich hat jede Person, die ich unterwegs getroffen habe und mit der ich gesprochen habe, auch eine Fluchtgeschichte in der Familie. Das ist also eine ganz typische europäische Biografie, dass Flucht in irgendeiner Form vorkommt. Und das
und oft verschwiegen wird. Mhm. Also es gibt so diese Generation, die da gar nicht drüber redet. Und die Generation danach gar nicht Fragen stellt oder gar nicht wagt, Fragen zu stellen, um vielleicht gar nicht diesen Unfrieden hervorzurufen.
Ja, also ich glaube, das Schweigen war so groß und die Zeit des Zweiten Weltkriegs war so ein Tabu für beide Seiten, dass eben die erste Generation nicht darüber gesprochen hat, was sie erlebt oder auch getan hat und die nächste Generation nicht gewagt hat, an dem Tabu zu rühren. Und ich habe gedacht, ich mache das aber jetzt. Ich schaue genau dahin, wo es vielleicht auch wehtut in der Familiengeschichte, weil ich habe mir auch die Wehrmachtsvergangenheit meines deutschen Opas angeschaut. Und das hat auch wehgetan, rauszufinden, was da so los war. Aber es war auch heilsam, da genau da hinzuschauen.
Verreisen und dabei fremden Menschen auf der Couch schlafen. Das kann man machen. Shugarka Silav hat jetzt aber einen Couchsurfer getroffen. Der reist zusätzlich noch in eher, sagen wir mal, unbequeme Länder.
Dieser Mann ist auf den Sofas der Welt zu Hause. Treffen mit Stefan Orth in einem Secondhand-Laden, natürlich auf dem Sofa. Der Journalist bereist die Welt und schläft bei Fremden zu Hause. Couchsurfing.
Weil es so was ganz Besonderes ist, dieses Reinkommen in den Alltag eines Landes. Man redet in Werbeprospekten immer von Authentizität und ich habe die da einfach automatisch durch diese Begegnung.
Eins seiner ersten Ziele, der Iran. Ihn reizen, wie er sagt, Länder mit schlechtem Ruf.
Weil man wirklich zwei verschiedene Welten kennenlernt. Die private Welt, die völlig anders ist als die öffentliche Welt. Und die Menschen dort leben in diesen zwei Welten. Privat werden alle Regeln gebrochen. In der Öffentlichkeit hält man sich an sehr viele, sehr strenge Regeln.
Der Alltag in Diktaturen. Ein Thema, über das er Bücher schreibt. Bestseller. In China landet er sogar als Gast in einer Fernsehshow.
Ich hatte eine Gastgeberin, die war halt beruflich Fernsehjournalistin und hat gefragt, ob ich Lust habe, mitzumachen in einer Fernsehshow, wo sie Ausländer immer einlädt. Und ich mache ja immer alles mit, was mir so angeboten wird, habe ich also direkt zugesagt. Also ich bekam eine Uniform angezogen der lokalen Minderheit und musste dann diverse Aufgaben erfüllen. Also musste in Wettkämpfe gehen mit Einheimischen im Korb flechten oder solche Geschichten, wo ich natürlich völlig lächerlich verloren habe. Ich glaube, man sieht in manchen Einstellungen, dass ich nicht vollkommen begeistert bin.
China, ein Land technisch auf der Überholspur.
Das ist ein Blick in die Zukunft teilweise. Also meine Reise war 2018 und da haben so gut wie alle Menschen mit dem Handy bezahlt, mit QR-Codes. Das zu sehen, was dann bei uns mit 4 Jahren Verspätung kommt, das ist schon heftig.
In Russland reist er 2016 bis nach Sibirien, erlebt ein vielfältiges Land, ethnisch und religiös, und trifft Menschen, die manchmal nicht die beste Meinung von Europa haben.
Dass sie dachten, Europa geht dem Ende entgegen, weil alle Menschen hier schwul sind und weil die Flüchtlingskrise uns komplett islamisiert. Und sie dachten, Europa ist quasi am Ende, die traditionellen Werte gehen verloren und morgen greift uns die NATO an und der Dritte Weltkrieg steht bevor. Und so Dinge kriegen die halt jeden Tag in ihren Medien gesagt. Und ich habe das belächelt, ich habe auch darüber geschrieben, weil ja klar war, das kann man nicht ernst nehmen. Und jetzt sehe ich, dass diese Gehirnwäsche so viel ausgelöst hat, dass sie wirklich sagen können, es ist richtig, da einen Angriffskrieg in der Ukraine zu führen. Im Prinzip verteidigen wir uns nur.
Im vergangenen Jahr reiste er in die Ukraine, ein Land im Krieg. Er hatte Bedenken, seine Gastgeber nicht.
We are in Odessa, in Ukraine.
Hello, my name is Max.
From the west of Ukraine.
I'm a history teacher, my name is Blumer.
Natürlich hat er auch darüber wieder ein Couchsurfing-Buch geschrieben. Mit Geschichten aus einem Alltag, der keiner mehr ist.
Tja, Menschen kennenlernen. Rebecca, es ist das, was das Reisen im Grunde erst richtig erlebenswert macht, diese Begegnung mit Menschen?
Auf jeden Fall. Ich habe mich ja schon auf meiner Fernwanderung irgendwann entschieden, nicht mich an täglichen Kilometerleistungen oder Etappen zu orientieren. Mein Motto war immer, make friends, not kilometers. Und genauso fahre ich auch Fahrrad. Ist mir egal, wie weit ich am Ende des Tages gekommen bin. Hauptsache, ich habe irgendwie die Leute am Wegesrand kennengelernt und mit denen ein Schwätzchen gehalten.
Man erlebt ja dann auch immer Überraschungen, wie Menschen doch vielleicht ganz anders sind, als man es hier von ihnen hört, dass man ganz andere Dinge auch lernen kann von Menschen.
Also ich finde eigentlich, dass man vor allen Dingen lernt, dass die Menschen doch irgendwie alle gleich sind und dass die meisten auch gut und aufgeschlossen und interessiert sind.
Mhm. Ja, Menschen wollen gut sein mit anderen Menschen, logischerweise. Fällt Ihnen das eigentlich schwer oder leicht, alleine zu reisen?
Mir fällt das tatsächlich sehr leicht. Ich habe eine sehr gesellige, ich bin eine rheinische Frohnatur. Ne? Ich quatsche einfach jeden an und ich lerne immer Leute kennen. Ich finde auch Gesellschaft schön zum Reisen, aber ich kann auch alleine reisen und bleibe nie lange alleine.
Und bei diesem ganzen Fahrradtour, also es sind ja 10.000 Kilometer gewesen, hatten Sie da irgendwann mal Probleme mit dem Knie?
Mit dem Knie nicht, aber mein Fahrrad, das hat irgendwann nicht mehr mitgespielt. Das war wie so ein bockiger kleiner Esel, das nicht gemacht hat, was ich wollte. Wir hatten dann die Ehekrise.
Falls es mit dem Knie mal irgendwann ein bisschen Schwierigkeiten bereiten sollte beim Fahrradfahren, dann schalten Sie uns ein, denn morgen heißt es Schluss mit Knieschmerzen morgen. Bewegungsdoc Dr. Helge Riepenhof kommt zu uns aufs rote Sofa. Knie, Arthrose, alle Themen rund darum werden wir morgen klären. Also gute Gesundheit. Jetzt gibt es die Neuigkeiten aus Ihrem Bundesland. Rebecca, es war toll mit Ihnen. Dankeschön.
Lieben Dank.
Tschüss und schönen Abend.